Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM. Wir schreiben den 10. November 2006 und es geht um den globalen Klimawandel und mein Studiogast ist Andreas Gobier. Geht es den CropCom, jener Live-Chat nämlich, mit dem sich Zuhörer dieser Sendung live am Gespräch beteiligen können, erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.mur.at, kein www davor, und dann auf CropCom klicken. Wir sehen diesen Chat hier ein und freuen uns über Fragen, Kommentare, Anregungen. Newsletter gibt es alle zwei Wochen. Anmelden kann man sich dazu ebenfalls auf der Website cropfm.nur.at und dann in der News-Sektion zum Beispiel findet sich ein Link. Erscheint wie gesagt alle zwei Wochen und informiert über die kommende Sendung. Dieses Mal erschien er etwas verspätet. Aber wenn man uns mailen möchte, freuen wir uns sehr. Link dazu gibt es ebenfalls auf der Website cropfm.mur.at oder man schickt uns einfach ein Mail an cropfm@mur.at. Climate Chaos, don't believe it. So ein Artikel. The Stern Report last week predicted dire economic and social effects on unchecked global warming. In what many will see as a highly controversial polemic, Christopher Monckton disputes the fact of this impending apocalypse and accuses the UN and its scientists of distorting the truth. Ja, heute geht's ja um das Thema und ich habe einige, also nachdem dieser Ankündiger online war, einige Mails etc. bekommen, die da sehr skeptisch waren. Was mich ein bisschen gewundert hat, irgendwo sollte das ja relativ klar sein, wird es jetzt wärmer oder nicht. Anscheinend gibt's da doch Fragen und die werden wir versuchen heute zu behandeln. Eine der größten Bedrohungen der Menschheit nennen es andere. Mit einer eindringlichen Warnung vor den möglicherweise katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels hat am Montag in der kenianischen Hauptstadt Nairobi der 12. internationale Klimakonferenz begonnen. Der Klimawandel stellt zunehmend eine der größten Bedrohungen dar, der sich die Menschheit möglicherweise jemals stellen muss, sagte der Präsident der Konferenz, der kenianische Umweltminister Kivuta Kibwana, vor den rund 6000 Delegierten aus mehr als 150 Ländern. Ja, für Afrika wäre eine weitere Erwärmung auf jeden Fall katastrophal, aber es wäre für die gesamte Welt ganz sicher nicht gut. Hier ist ganz schön kalt heute, schreibt Onkel Tucker. Das stimmt, hier auch. Aber Modelle, gewisse sagen ja auch voraus, dass es in manchen Stellen kälter wird und in manchen wärmer. Können die USA bankrott gehen? Schwerwiegende Aussagen eines Mitglieds der Zentralbankrates, die USA könnten bankrott gehen. Diese klare Aussage, wenn auch im Konjunktiv, hat laut Meinung einer Meldung des britischen Telegraph, der keinerlei Panikmache verdächtigt ist, ein Professor Kotlikow von der Federal Reserve Bank of St. Louis gemacht. Eine der führenden Institutionen der US Federal Reserve, der US-Zentralbank. Die USA geben ja sehr viel Geld aus für Dinge, die vielleicht entbehrlich wären. Für andere Dinge geben sie wieder kein Geld aus und sind natürlich hoch verschuldet. Wenn die Ölstütze für den Dollar wegbricht, wäre das natürlich katastrophal. Und viele sagen, dass der einzige und beste Grund, im Iran einzumarschieren oder den Iran anzugreifen, nicht seine Atombestrebungen wären, sondern wenn er auf den Euro schwenkt. Saddam Hussein hatte das übrigens vor, kurz bevor man im Irak einfiel. Und there we go again. Wir müssen uns alle mit irgendwas beschäftigen. Warum nicht mit Grippeviren? Hände geben wird abgeschafft. In heimischen U-Bahnen und an anderen belebten Orten könnte in diesem kalten Winter japanische Umgangsformen um sich greifen. Aber nicht aus Höflichkeit, sondern aus Gründen der Hygiene. Gegen die vom Grippevirus ausgehenden Gefahren gebietet schon der Common Sense, das Tragen von Schutzmasken. Legte sich die Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallert, ÖVP, für eine neue Aktion ihres Ministeriums ins Zeug. Ich persönlich finde Hände geben manchmal eigentlich eher lästig und eigentlich hätte ich aber nichts dagegen, wenn man es abschafft, aber unter diesen Umständen gewöhne ich es mir, glaube ich, wieder an. Ufologen leben gefährlich. Whistleblower dies in suspicious circumstances on stage at UFO conference. So ein Artikel im Internet erschienen. When Dean collapsed on the floor, a woman witnessed a man with dark hair slip out of the hall. She followed this man, who then proceeded to walk down the stairs, whistling merrily to himself, get into a car and make a phone call. He was then seen laughing down the phone to whoever he was speaking to, who walks out of a hall, whistling happily to themselves and start laughing down the phone after a man has just collapsed and stopped breathing on stage. Ja, also wenn ich sage, Ufologen leben gefährlich, also generell Menschen, die Dinge erforschen oder sich mit Dingen beschäftigen, die irgendwie abseits der Trampelpfade sind, man hört da immer wieder seltsamste Stories. Bei diesem Mann kann es sich um einen Zufall gehandelt haben oder auch nicht. Allerdings, wenn nicht, dann wäre das schon sehr spektakulär, was denn da wirklich passiert sein könnte. Und ja, ein weiteres Opfer der Geheimhaltung oder vielleicht einfach nur ein dummer Zufall. Die meisten glauben, die Dinosaurier seien ausgestorben, aber möglicherweise ist das nicht so. Nun sind wieder Fotos aufgetaucht aus dem 19. Jahrhundert, wo man angeblich einen Flugsaurier erlegt haben will. Kann natürlich alles gefälscht sein, aber es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich von solchen Dingen höre und ja, auch das könnten wir vielleicht heute kurz besprechen, ob denn solche Nester, biologische Nester da irgendwie diese Zeit überdauern können. Ja, und zu guter Letzt, die Big Brother News gibt es heute nicht und auf absehbare Zeit jetzt auch in Zukunft nicht mehr. Chris Haderer macht eine Nachdenkpause, eine kreative Pause und wir bedanken uns jedenfalls einmal für das, was er bis jetzt getan hat. Immerhin 71 Folgen, die alle auch online sind, die man nachhören kann. Tolle Stories und er wird auch weiterhin für Radio Orange tätig sein. Aber die Crop FM Big Brother News sind jetzt einmal ausgesetzt auf jeden Fall. Und ja, mal sehen. Jedenfalls danke, Chris. Und wer alle bisherigen News nachhören möchte, kann das entweder im Rahmen der Crop FM Sendungen machen oder er geht auf die Website von Chris, die eben mannigfalt verlinkt ist, crop.mur.at/g7/bigbrother. Und hier geht es dann jetzt gleich weiter mit Andreas Gobier zum Thema der globale Klimawandel. Was ist jetzt wirklich Fakt und was Fiktion? Die Erde ist so groß und wir so klein, wie können wir nur einen Einfluss auf dieses Riesengebilde haben? Aber in den letzten 100 Jahren scheint das passiert zu sein. Unsere Maschinen wurden immer größer, unsere technisierte Welt hat einen Einfluss, wie es aussieht. Hallo Andreas, es freut mich, dass du heute Abend hier bist und wir über ein doch sehr wichtiges Thema sprechen können.
Hallo, danke für die Einladung.
Du hast mir deine Bio zwar geschickt, aber ich habe sie genauso wie das Mail von Arion, glaube ich, nennt sich der Mann, der noch ein paar Fragen hatte. Das habe ich mir jetzt auch nicht mitgenommen. Entschuldige, gleich an dieser Stelle. Aber jedenfalls, du hast mir auch deine Bio geschickt und auch die habe ich jetzt nicht mit. Deshalb stell dich am besten gleich selbst vor.
Gut. Ich glaube, die Bio ist relativ unwichtig. Vielleicht das, was ich derzeit tue.
Ja, das meine ich auch. Ja.
Ich arbeite am Wegener-Zentrum für Klima und globalen Wandel der Universität Graz. Das ist ein Zentrum, das es seit kurzem eigentlich gibt, seit 2 Jahren etwa, und das sich dem Thema Klimawandel und Umweltwandel, globalen Wandel, verschrieben hat und versucht, dieses Thema von allen Seiten, nicht nur von der naturwissenschaftlichen her, zu beleuchten. Und meine Aufgabe in diesem Zentrum ist, die regionalen Auswirkungen des Klimawandels zu analysieren und sichtbar zu machen.
Okay. Du beschäftigst dich also professionell damit. Bist du eigentlich beunruhigt?
Im Alltag persönlich bin ich üblicherweise nicht beunruhigt, so wie die meisten anderen auch. Allerdings, wenn man sich einmal ein bisschen Zeit hat, zurückzulehnen und das Ganze im größeren Kontext zu sehen, ist das Thema durchaus sehr beunruhigend, immer wieder.
Ich denke mir, das ist eigentlich wie, Mediziner bilden sich halt alle möglichen Krankheiten ein, wenn man sich jetzt eingehend mit allen möglichen Vorhersagen und Modellen beschäftigt, muss man, glaube ich, auch aufpassen, dass man nicht irgendwie paranoid wird. Und
muss man durchaus, aber diese Gefahr gibt es ja in der Klimaforschung überhaupt nicht, weil die Kontroverse, die von außen, auch hauptsächlich von außen in die Wissenschaft reingetragen wird, ja derartig massiv ist, weil da massivster politischer und ökonomischer Druck gemacht wird. Das heißt, dieses Thema wird ja auf vielen Ebenen diskutiert. Also ein Klimawissenschaftler hat überhaupt nicht die Chance, im sogenannten Elfenbeinturm vor sich hin zu forschen und vielleicht den breiten Überblick zu verlieren. Ja. Und Klima ist ja an und für sich schon ein sehr interdisziplinäres Thema. Da arbeiten sowieso Leute aus verschiedensten Fachrichtungen zusammen. Das hilft auch, dass man ein bisschen einen breiteren Blick bekommt.
Außerdem machst du auch noch eine Sendung auf Radio Helsinki, sollte man vielleicht auch kurz erwähnen. Die machst du jetzt noch immer, oder?
Die mache ich noch immer, aber das ist privat.
Okay, aber wir können darauf hinweisen, oder?
Ja, jeden zweiten Donnerstag um 10 Uhr braucht Musik. Da geht es nicht um Klima ganz und gar nicht, da geht es um Musik und sonst um allerlei Alltägliches.
10 Uhr abends,
oder? 10 Uhr abends, ja.
Ah, okay. Gut, ja, schön, dass du noch die Zeit findest für solche Dinge, neben deinem Job. So, ich habe, wie eingangs schon erwähnt, nachdem der Ankünder online war, doch einige Statements bekommen im Chat und auch per Mail, die eigentlich die ganze Sache prinzipiell einmal in Frage stellen. Sprich, gibt es denn jetzt wirklich einen Klimawandel oder sind das alles zyklische Dinge, die halt einfach vorkommen? ist daran das CO2 schuld oder ist es die Sonne oder ist es eine Kombination oder ist es ganz was anderes? Ich meine, in dieser Sendung geht es ja oft um Themen, die sehr viele alternative Möglichkeiten prinzipiell einmal nahelegen würden. Aber woher kommt eigentlich die Verwirrung, deiner Meinung nach?
Zuerst einmal auf deine Frage, die, glaube ich, am Anfang gelautet hat, gibt es Klimawandel? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, ich meine, es gibt also viele Leute, die das ganz einfach bezweifeln, ne?
Also Klimawandel ganz allgemein gibt es natürlich, das bezweifelt auch keiner. Da gibt es Zyklen, die über Jahrmillionen gehen, über Jahrhunderttausende verschiedenster Art, geologischen,
was ich jetzt sagen möchte,
natürlichen Klimawandel, ja,
genau.
Gibt es. Der steht, glaube ich, auch jetzt gar nicht zur Debatte.
Der steht nicht zur Debatte. Ja. Nein, was jetzt auch bezweifelt wird, ist, dass das, was hier und jetzt passiert, etwas Außergewöhnliches sei. Das wird an mancherorts bezweifelt.
Ja, also man muss sagen, derzeit befinden wir uns in einer, sagen wir mal, in der erdgeschichtlich gesehen, in einer Warmphase, die jetzt 10.000 Jahre andauert. Und die Frage ist, was passiert jetzt in diesen wenigen 10 bis 100 Jahren im Rahmen dieser langzeitigen Änderungen? Die langzeitigen Änderungen erwähne ich jetzt nur, um zu sagen, die können wir in der Zeitskala, von der wir jetzt reden, das sind 100 Jahre zum Beispiel, schlicht und einfach vergessen, weil sie nicht wirksam wären in so kurzen Zeiten. Was jetzt passiert, ist ein deutlich sichtbarer, wenn wir mal vom globalen Kontext reden, eine Temperaturerwärmung, die messbar ist, die gut belegt ist, die in wissenschaftlichen Publikationen unbestritten ist.
Du betonst das jetzt, das heißt, du hast mir auch eingangs gesagt, du verstehst die Verwirrung eigentlich nicht, denn innerhalb der Wissenschaft gibt es da eigentlich keine Verwirrung und man ist sich ziemlich einig.
Man ist sich einig, also es gibt beim Klimathema natürlich viele, viele offene Fragen, das will ich gar nicht bestreiten, aber dieser eine Parameter, die globale Mitteltemperatur, dass der sich signifikant verändert hat und zwar außerhalb der natürlichen Variabilität ist, das wurde lange, lange diskutiert, eben auch durch Attacken, richtiggehende Attacken von politischer Seite her immer wieder aufgewärmt. Das ist so gut fundiert wie kaum eine andere wissenschaftliche Tatsache mittlerweile. Und dass zum Beispiel wir uns jetzt in einer wärmeren Phase befinden, als es die letzten 1000 Jahre gegeben hat, das ist wirklich eine knallharte Sache, die auch in der Wissenschaft nicht mehr bestritten wird.
Ja.
Das hat jetzt noch nichts damit zu tun, was die Ursache dafür ist, muss ich auch sagen.
Klar. Dönermeister schreibt da Rauchmusik, Fragezeichen, nein, Brauchmusik ist es, glaube ich.
Aber wir hatten auch einmal eine Sendung, die wir als Untertitel Rauchmusik nannten.
Okay. Und Locke schreibt, vor ca. 25 Jahren warnte schon ein dicker Schmöker vor genau diesem Szenario. Warum hat man dieses Thema erst in der letzten Zeit ernst genommen? Wollen sich da welche wichtig machen?
Die Frage ist viel, also die erste Frage, ja, frage ich mich auch, warum? Man hatte schon vor 25 Jahren einiges dazu zu sagen, aber...
Also ich verstehe die Frage auch nicht ganz, weil wenn es vor 25 Jahren schon welche gesagt haben und erst jetzt eigentlich wirklich über das Thema gesprochen wird, dann macht sie da niemand wichtig, sondern ist es wichtig, dass es jemand macht.
Wir sind eher hinten nach sozusagen.
So, ja.
Und werden vom Klima in den Arsch getreten, endlich auch darüber zu reden. So schaut's aus meiner Sicht aus.
Ja, ich meine, ich habe mir vergangene Woche Al Gore's Opus angesehen, An Inconvenient Truth, bei uns im Rechbau-Kino in Graz, ein sehr nettes kleines Kino, macht da jetzt durchaus gern Werbung dafür.
Ja, kann ich mich anschließen.
Ja, englischer Originalton, hast du den Film gesehen inzwischen?
Habe ich mir jetzt auch angeschaut. Um auch dazu noch irgendwas sagen zu können, ja.
Natürlich, der Al Gore, macht sich wichtig. Er stellt sich natürlich also im positiven Sinne, aber glaube ich, denn er macht auch nicht, er macht vor allem auch das Thema wichtig und ich finde diesen Film sehr gut. Ich finde, dass der eigentlich sehr einfach und klar darstellt, was das wahrscheinlichste Szenario ist. Und das muss man trotzdem noch sagen, auch wenn sich jetzt alle einig sind oder vielleicht manche nicht. Ich meine, dieser Herr Christopher Monckton ist offensichtlich anderer Meinung. Ich kenne jetzt seine Credentials nicht und ich weiß, es ist am Telegraph erschienen, einer britischen Zeitung. Aber der Konsensus ist, glaube ich, schon, es wird wärmer und es könnte mit dem CO2 zusammenhängen und ich glaube, dass das in diesem Film sehr schön dargestellt wird.
Ja, die Sache, also das ist jetzt schon der zweite Schritt, woher kommt die Erwärmung?
Ja, das ist der zweite Schritt, ja. Aber bleib, du hast schon recht, bleib mal noch dabei. Gut, wenn es wärmer ist, denkt sich der Laie wie ich. Ich meine, da gibt es halt einen Thermometer oder sehr viele über lange Zeit. Jeden Tag schreibt es einer auf und irgendwann schaut man sich die Kurven an und dann müsste man da eigentlich sehr klar sehen, ob es wärmer wird oder nicht. Warum also gibt es da zum Beispiel, wie auch in diesem Artikel, da wird behauptet, dass manche behaupten, es ist nur 0,3 Grad, andere 0,6 oder es sei nur 0,3 Grad. Dann gibt es Behauptungen, es seien 0,6 Grad, nämlich Temperaturerwärmung in Grad Celsius seit in den letzten 100 Jahren, glaube ich.
Ja, also man rechnet grob so, seit die massive Industrialisierung angefangen hat, ja.
Ja, und da ist jetzt, ja. Und was ist jetzt der Wert, der dir bekannt ist oder der einfach anerkannt ist eigentlich? Ich meine,
derzeit stehen wir weltweit so bei 0,8 Grad.
0,8 Grad? Okay. Ja. Gut, warum wird jetzt über diesen Wert eigentlich noch gestritten? Das ist doch, ich meine, die Daten sind da, dann rechnet man den Durchschnitt aus und passt da. Was ist jetzt das Problem?
Ja, ist manchmal, also so trivial ist die ganze Geschichte mit der Messtechnik dann auch wieder nicht,
okay,
muss man schon sagen. Und es ist nicht umsonst, haben sich viele Wissenschaftler Karrieren darauf fokussiert, nur solche Datenreihen zur Verfügung zu stellen auf einer glaubwürdigen Basis. Es gibt zum Beispiel einfach die Messgeräte, die wir heutzutage haben, die gibt es eben noch nicht so lang. Vorher wurde anders gemessen oder gar nicht gemessen. Es gibt aber trotzdem Möglichkeiten, Aussagen über Temperatur zu machen, die vor 1000 Jahren geherrscht hat. Und es ist natürlich immer wichtig, dass man diese verschiedenen Datenquellen homogenisiert, nennt man das heißt auf einen Level bringt, damit mögliche Trends, die man findet in diesen Daten, nicht schlicht und einfach Artefakte sind, die von unterschiedlichen Messmethoden stammen. Das ist nicht trivial, wurde vielfach gemacht und daher stammen vielleicht einerseits die Diskussionen, aber nur einerseits. Ein seriöser Wissenschaftler gibt ja immer eine Zahl an mit einer Unsicherheit dazu.
Ja.
Und in der Öffentlichkeit wird es oft so wahrgenommen, dass Unsicherheit sowas heißt wie Unverlässlichkeit. Es ist nur einfach, es hat alles so seine Schwankungen. Es gibt gewisse Prozesse, die haben eine natürliche Variabilität und dann kommen eben so Unsicherheitsbalken dazu. Manchmal kommen sie auch von der Methode. Aber trotz alledem zeigen die Messungen sprechen eine deutliche Sprache und ein Großteil der Diskussion, die derzeit noch stattfindet darüber, ist, glaube ich, vollkommen unwissenschaftlich motiviert. Das heißt, stammt zu einem sehr starken Teil von Interessensgruppen, die sich durch derartige Aussagen bedroht fühlen.
Welche Interessensgruppen wären das?
Das kommt sehr stark aus der Erdölindustrie, schlicht und einfach.
Nicht weiter überraschend, ne?
Nicht weiter überraschend. Obwohl für mich, also wenn die Leute ein bisschen weiter denken würden, eigentlich wirklich dümmlich sozusagen. Weil große Energiekonzerne haben auch die Möglichkeiten und die Mittel, in erneuerbare Energien zu investieren und auch dort die große Kohle zu machen. Also es geht jetzt gar nicht um Aussagen, die Wirtschaftssysteme direkt kritisieren. Also wenn man es weiterspinnt, kann man da natürlich schon einiges schlussfolgern. An und für sich globaler Klimawandel bedroht die großen Wirtschaftsbosse am allerwenigsten. Und sie machen das größte Theater darum, das ist das Seltsame.
Ich denke mir das auch. Ich glaube, dass alle größeren Wirtschaftskonzerne alternative Konzepte in der Schublade haben und dass eine Umstellung der Infrastruktur zwar natürlich große Probleme mit sich bringen würde, aber natürlich auch ein riesen Geschäft sind. Das wiederum greifen aber jetzt wieder manche denen an, die sagen, es gibt einen Klimawandel, die sagen, das macht man auch nur aus Geschäftssinn. Nur, also da muss ich sagen, erstens einmal bin ich da schon bei dir. Ich glaube schon, also die Erwärmung und die Auswirkungen sind auch für den Laien irgendwo nachvollziehbar inzwischen. Und das wirklich große Geld wird im Moment mit Erdöl gemacht. Und letztens hatte ich einen Newsartikel, dass die Gewinne gerade wieder ein bisschen größer geworden sind, weil die Seewege kürzer werden.
Ja.
Das ist grandios. Also die diese Erwärmung verursachen, profitieren jetzt als erste davon, denn nachdem also die Pole wegschmelzen, als wären sie ein Eis im Zitronentee, Eiswürfel im Zitronentee,
ist ja, es wird spekuliert, ob nicht in den nächsten wenigen Jahrzehnten doch die Nordpassage, also das, da geht es jetzt um die Arktis, ob man da nicht doch viel, viel kürzere Seewege nehmen könnte als bisher schon.
Ja.
Was viele bis jetzt sehr schwer zugänglichen Ölressourcen besser zugänglich machen würde.
Ja, ja, genau. Beziehungsweise
das ist das Thema, ja.
Die Frachtwege werden kürzer.
Gut, aber da sind wir eh schon mittendrin, ob jetzt das CO2, also Erdöl verbrennen Frage, ist gleich CO2.
Eine Frage habe ich noch vorher. Wie groß ist denn jetzt die Unsicherheit bei diesen 0,8 Grad Celsius Erwärmung?
Ich habe jetzt nicht in der Tasche, aber irgend sowas bei plus minus 0,23. Das ist eine Zahl, die ich vielleicht noch finden kann, wenn ich ein bisschen in meinen Zetteln wühle. Aber es ist es ist deutlich. Man müsste diese Zahl vielleicht noch ein bisschen besser erklären. Globale Erwärmung ist nicht das gleiche wie das, was an einem bestimmten Ort passiert.
Ja.
Und generell schaut so aus, dass sich die Ozeane viel langsamer erwärmen als das Land und dass über den Kontinenten, vor allem in Gebieten, die schon relativ wenig beeinflusst sind von den Ozeanen, die Erwärmung wesentlich größer ist. Mhm. Also bei uns im Alpenraum geht man derzeit von einem Trend in den letzten 100 Jahren auch, glaube ich, von 1,678 Grad aus. Also mehr als das Doppelte.
1,6 Grad im Alpenraum. Aber ich habe auch wieder gelesen, dass es Modelle gibt, nach denen Europa kälter werden sollte bei der globalen Erwärmung.
Das ist ein ganz anderes Thema. Könnte man vielleicht auch noch extra reden drüber.
Da geht es um den Golfstrom.
Da geht es um den Golfstrom, ja.
Okay, also Nordeuropa vor allem und England.
Richtig, ja. Das ist aber auch wieder ein regionaler Effekt.
Oder Großbritannien, UK.
Genau, ja. Was ein regionaler Effekt ist und auch jetzt nicht die globale Erwärmung irgendwie stoppen würde.
Ja, ja, ich denke.
Also da geht es einfach um die Energiemenge, die vom Äquator Richtung hohe nördliche Breiten transportiert wird.
Okay.
Durch den Golfstrom, ja.
Und du hast es auch kurz erwähnt, die Weltmeere erwärmen sich zwar nur sehr langsam, aber die sind eine Art Kapazität, also in der Elektrotechnik eine Kapazität, das heißt, oder eine Spule, die drosseln es zwar, aber dafür geben sie dann noch viel länger Wärme ab. Das heißt,
richtig,
wenn die
einmal
warm sind, dann hat man wirklich ein Problem, das langfristig ist, ne?
Ja, das ist das eine Problem, aber das andere Problem, das genauso langfristig ist, ist, dass ja auch die CO2-Konzentrationen, auch wenn wir darüber jetzt noch nicht geredet haben, selbst wenn kein CO2 mehr ausgestoßen wird, sind ja die CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre nicht plötzlich total gering oder so. Das CO2 ist da, das wird nicht so schnell abgebaut. Da gibt's schon gewisse Senken, die das wieder vermindern, aber das bleibt auch über lange, lange Zeiträume.
Bleiben wir beim CO2. Das ist der böse Bube, dem wird alles zugeschrieben.
Oder sagen wir mal die Treibhausgase allgemein.
Die Treibhausgase allgemein.
Jetzt einmal zusammenfassend CO2 nennen. Ja.
Vielleicht sollte man das auch kurz klären, was sind die verschiedenen Treibhausgase, was fasst man da alles zusammen? Machen wir vielleicht das einmal. Was sind die Treibhausgase? Was bedeutet das?
Okay, ein bisschen zur Physik. Da stellt sich die Frage, wie stellt sich überhaupt die Temperatur auf der Erde ein? Die primäre Wärmequelle ist die Sonne, also die einzige sozusagen, alles was von innen kommt, von Geothermik und so, kann man in dem Zusammenhang vernachlässigen. ist sehr, sehr klein. Sonnenstrahlen treffen auf die Erde, werden da in der Atmosphäre und auch auf der Oberfläche teilweise wieder zurückreflektiert, also tun gar nichts sozusagen, die Energie verlässt das System wieder, werden teilweise an der Oberfläche absorbiert. Das ist ein Effekt, den jeder spüren kann, wenn er seine Hand in die Sonne hält. Das fühlt sich warm an, das ist Strahlungswärme. Und die Erde gibt diese Wärmeenergie wieder in Form von Infrarotstrahlung ab, gemäß ihrer Temperatur. Und die Frage ist jetzt, was passiert mit dieser Infrarotstrahlung? Die geht nämlich nicht zu 100% wieder zurück raus in den Weltall, sondern wird in der Atmosphäre teilweise wieder absorbiert, also bleibt als Wärme erhalten. Und verantwortlich für diese Absorption von Infrarotstrahlung in der Atmosphäre sind eben die Treibhausgase. Das ist genau das, was man Treibhausgase nennt. Das sind polare Moleküle, die eben aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften Wellenlängen dieser Art absorbieren können. Und das sind in erster Linie, muss man sagen, Wasserdampf. Mhm. Das ist das stärkste Treibhausgas, das hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass wir so eine globale Mitteltemperatur von 15 Grad haben, die recht angenehm ist und nicht von -17 oder so, wenn ich mich recht erinnere. Also das haben wir recht gern, dass es einen Treibhauseffekt gibt.
Ja.
In zweiter Linie ist es dann eh schon CO2, dann gibt es noch Ozon, spielt auch eine Rolle. Methan ist kein unwichtiger Faktor. Und wenn man jetzt von den sogenannten anthropogenen Treibhausgasen spricht, also diese Treibhausgase, die durch den Menschen zusätzlich in die Atmosphäre geblasen werden, da ist CO2 das Wichtigste, bei weitem das Wichtigste. Mhm. Vor Methan und Ozon dann. Also Ozon wird ja nicht direkt emittiert, aber.
Es gibt auch sehr viele natürliche CO2-Quellen und die machen ja auch den Hauptanteil des CO2s in der Atmosphäre aus, oder?
Nein, würde ich jetzt sagen, aber da begebe ich mich jetzt schon auf schwaches Eis, weil ich das jetzt nicht im Kopf habe, das okay. CO2-Budget.
Also ich hab vor kurzem bildlich mir eingelesen zu haben, dass also vulkanische Aktivitäten und solche Dinge.
Ja, da gibt's.
Und auch, ich glaube, die Meere geben auch CO2 ab.
Nein, das sind Senken, die nehmen auf, also glücklicherweise.
Die nehmen auf. Okay.
Die sind ganz wichtig für unser Wohlergehen.
Methan gibt es dann immer wieder.
Das Methan ist was anderes. Ja, Methan wird massivst natürlich emittiert. Ja.
Wahrscheinlich verwechsel ich das jetzt mit Methan. Okay.
Aber es geht immer nur darum, also wir gehen davon aus, die Erde ist in einem Gleichgewicht, ein Strahlungsgleichgewicht, wie wir es schon lange kennen. Und jetzt geht es um das bisschen, was die Menschheit da dazu tut.
Ja, genau.
Und dass die Menschheit CO2 emittiert, das ist, glaube ich, überall unbestritten. Das habe ich überhaupt noch nie gehört, dass das wer bestreitet.
Nein,
weil das weiß auch schon, also wie Verbrennung funktioniert, weiß jeder.
Nein, es gibt sicher Leute, die das bestreiten, aber egal jetzt.
Also alles, was man verbrennt, endet schlussendlich als CO2 und Wasser mehr oder weniger.
Ja.
Und CO2 ist ein Treibhausgas, Wasserdampf übrigens auch, aber das ist so schnell wieder ausgewaschen aus der Atmosphäre, ist ein anderes Thema. Und jetzt ist die Frage, was macht dieser kleine Zusatzteil, den die Menschheit da verursacht. Tut er was oder tut er nichts? Und da ist die Antwort in den letzten, also in der Wissenschaftscommunity schon sehr lange, aber ich glaube auch in den letzten ein, zwei Jahren auch in der breiten Öffentlichkeit endgültig akzeptiert. Ja, muss ich wieder endgültig mit Anführungsstrichen sagen. Dass sehr deutlich nachgewiesen worden ist, dass der primäre Antrieb für die derzeitige Erwärmung, die man messen kann, die zusätzlichen anthropogenen Treibhausgase sind. Auch das ist was meiner Meinung nach, soweit ich das beurteilen kann, in der Wissenschaft nicht mehr bestritten wird oder gar nicht. Ich meine, ja. Es gibt ein Beispiel dafür, da gibt es so eine Studie, für die ich sehr dankbar bin, weil da kann ich endlich auf diese vielen Fragen eine Antwort geben. Wie gibt's das? Dauernd steht in den Medien mal das, mal das, mal Panikmache, Klimakatastrophe, mal alles wurscht. Und andererseits sagt die Wissenschaft, ja, ist eh alles klar. Das ist eine Diskrepanz, die von der Öffentlichkeit oft so interpretiert wird, als gäbe es zu diesem Thema große Streitigkeiten zwischen den Wissenschaftlern.
Ja.
Das ist aber nicht so. Da gibt es eine schöne kleine Studie, da hat einmal wer sich die Mühe gemacht, alle wissenschaftlich akzeptierten Zeitschriften durchzuschauen, die in ihren Keywords, nennt man das, also ihre Schlagworte, das Wort Global Climate Change beinhalten, hat da ein Sample von 1000 Artikeln durchgeschaut. Ich glaube, seit dem Jahr, Mitte der 90er Jahre bis jetzt oder so irgendwie, und hat mal geschaut, wenn man diese Artikel anschaut und die Frage stellt, gibt es einen anthropogenen Treibhauseffekt?
Anthropogen heißt jetzt was genau?
Menschlich verursacht.
Ah, okay.
Gibt es einen menschlich verursachten Treibhauseffekt, ja oder nein? Da hat kein einziger dieser Artikel darauf mit Nein geantwortet. Also 100% dieser Artikel haben kein Problem damit gehabt, dass es diesen anthropogenen Treibhauseffekt gibt. Man muss dazu sagen, 30%, wenn ich mich recht erinnere, haben sich zu dem Thema nicht dezidiert geäußert, weil sie einfach andere Sachen untersucht haben. Und wenn ich mich recht erinnere, die Zahl war 70, kann ich dann nur nachschauen, falls es gewünscht wird, haben das dezidiert bestätigt. Andererseits, wenn man so in den Medien, in den Massenmedienartikel durchschaut, da steht es eher 50-50 in den letzten 10 Jahren. Mittlerweile nimmer. Mittlerweile gibt es nur mehr relativ selten, dass das vollkommen geleugnet wird, dass die Menschheit irgendwas mit der derzeitigen Temperaturerhöhung zu tun hat. Also da ist eine Diskrepanz, die spielt sich nicht innerhalb der Wissenschaft ab, sondern die ist irgendwo anders. Ist was Gesellschaftliches.
Okay. Das heißt, dass das CO2 dazu führt, dass es wärmer wird, ist klar, weil sonst hätte es jetzt minus 16 Grad im Durchschnitt.
Ja, da spielt Wasserdampf nur die größte Rolle bei diesem riesen natürlichen Treibhauseffekt, ja.
Okay, aber auch das CO2 hat einen großen Anteil dran. Und ich nehme an, das ist auch unbestritten, oder gibt es auch da kontroversielle Meinungen darüber, ob das CO2 jetzt wirklich dazu beiträgt, dass diese Infrarotstrahlung reflektiert wird und es daher wärmer wird oder nicht. Ist das irgendwie umstritten?
Nein, da müsste man dann wirklich so viele Physik 1 Bücher umschreiben. Also das ist ein Effekt, der physikalische Grundgesetze sind das, die nicht bestritten sind. Okay. Also damit würde man leugnen, dass CO2 Infrarotstrahlung absorbieren kann. Ja.
Ich meine, es wird auch in vielen Physik 1 Büchern der zweite Satz der Wärmelehre als unumstößliche Wahrheit dargestellt. Da habe ich persönlich meine Zweifel. Daher, also das würde mich jetzt erschrecken, aber okay.
Das ist übrigens ein interessantes Thema, über das ich schon einmal reden wird. Was ist Wissenschaft überhaupt und was ist wissenschaftliche Wahrheit? Und ja, aber
ja, Maxwell'scher Dämon zum Beispiel konnte nie widerlegt werden und widerlegt den zweiten Satz der Wärmelehre zum Beispiel. Also ich meine, aber das ist zum Beispiel ein Thema, das mich sehr interessiert, und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man irgendwann die Physikbücher vielleicht umschreibt. Aber in dem Fall, gut, sagen wir jetzt mal, das ist also kaum, glaube ich, ich hätte jetzt auch noch nie wirklich irgendwelche Publikationen in die Hände bekommen, die tatsächlich das bestreiten, und ich nehme an, du auch nicht.
Nein.
Gut.
Also alle Kontroversen, die ich in der Wissenschaft mitverfolgt habe, haben sich auf fachliche Details bezogen, aber nicht darauf, ob es sowas überhaupt gibt.
Mhm. Utku schreibt, hat aber eine geringere Dichte als Wasser, aber er schreibt nicht was. Gut. Das zweite ist jetzt, dass wir sehr wohl feststellen, dass natürlich auch das wirklich niemand bestreitet, dass wir CO2 produzieren und andere Treibhausgase. Und wenn also dieser Effekt den Treibhausgase, also diese bipolaren Moleküle einen Einfluss darauf haben, wie Infrarotstrahlung reflektiert wird oder nicht, Punkt 1 und Punkt 2, diese von uns selbst im vermehrten Maß produziert werden, als sie es würden, wenn wir die Natur ihrem Schicksal überließen, dann braucht man wirklich nur eins und eins zusammenzuzählen und kommt eigentlich zum Schluss, dann kennt diese Erwärmung, die auch irgendwo eigentlich nicht bestritten wird, doch durchaus damit zusammenhängen. Was ist jetzt deine persönliche Einschätzung dazu? Ist es für dich gesichert, dass das CO2 den Haupt- oder dass die Treibhausgase den Löwenanteil daran ausmachen? Oder könnten es auch andere Quellen sein, die zu dieser Erwärmung führen.
Ja, auch das ist sehr gut belegt. Also diese sozusagen physikalische Milchmädchenrechnung, dass das so sein muss, dass mehr CO2 in der Atmosphäre eine Erwärmung verursacht, die hat schon 18 irgendwas gegeben. Der Herr Arrhenius war das, glaube ich, der da schon darüber nachgedacht hat. Aber wie groß dieser Effekt dann im Endeffekt ist, das ist natürlich eine sehr legitime Frage. Und ob der relevant ist oder sie vielleicht in irgendwelchen minimalen Bereichen abspielt, die nicht spürbar sind. Auch dazu hat sehr, sehr umfangreiche Studien gegeben. Attribution nennt man das immer, Zuweisung von Gründen sozusagen, wo man mögliche Gründe für Klimaänderungen sich zusammensucht. Typischerweise sind es so natürliche Phänomene wie Effekte von der Sonne, Vulkanausbrüche und eben auch die Treibhausgase. Und dann schaut mit Hilfe von Modellen und statistischen Methoden, welcher Effekt macht wie viel aus. Also man braucht dazu nicht unbedingt physikalische Modelle, mit denen kann man sowas schon nachrechnen, aber physikalische Modelle werden immer sehr stark kritisiert. Man kann es auch rein statistisch machen, also da steckt man gar keine Annahmen rein, sondern schaut nur, wie gut passen die Muster zusammen, wie gut passen die Muster von Aerosolen, von Vulkanausbrüchen mit Temperaturschwankungen zusammen, wie gut passen die Muster von CO2-Konzentrationen mit Temperaturschwankungen zusammen und so weiter und so fort. Man kann das so reinfitten sozusagen, die Gründe. Ja. Und da kommt schon auch sehr, sehr deutlich raus, dass der Hauptanteil der derzeitigen Klimaerwärmung durch die gestiegenen Treibhausgaskonzentrationen verursacht ist. Auch das ist sehr deutlich.
Okay.
Global wurde diese Attribution durchgeführt. Auf regionaler Ebene ist es aus statistischen Gründen schwieriger. Aber auch das ist kein insgesamt strittiger Punkt in der Wissenschaft, dass das CO2 der Hauptgrund für den langfristigen Klimatrend darstellt, den wir jetzt erleben.
Ja. Dennoch möchte ich ein bisschen bei den alternativen Erklärungsmodellen bleiben. Was ich vor ein paar Jahren einmal zum ersten Mal gelesen habe und seither immer wieder ist, dass sogenanntes Global Warming unter Anführungszeichen auch auf anderen Globen passiert, in diesem Sonnensystem zumindest. So wird es, wenn ich mich jetzt recht erinnere, am Mars und auf Venus wärmer und ich glaube auch auf den Planeten des äußeren Sonnensystems. Ich weiß jetzt aber keine Zahlen. Ich weiß nicht, ob du da welche hast.
Tut mir leid, da kann ich schlicht und einfach nichts dazu sagen, weil ich da nicht eingeweiht bin.
Okay, und wenn dem so ist, dann wäre da ja die einzige Erklärung die Sonne. Und das ist ja auch jener Faktor, den sehr viele als den Hauptfaktor angeben. Es gab Veränderungen in der Aktivität der Sonne. Es gab vor 1,5 Jahren einen X-Class-Flare, der die Skalen einfach sprengte. Mhm. Also ich habe das damals selber verfolgt auf der NOAA-Website. Dort, der war nicht mehr darstellbar in der Skala. Man hat seit diesem Ausbruch die Skala neu definiert. Und die Sonne scheint schon in einem, also zumindest seitdem man sie so genau beobachtet, was natürlich ein noch geringerer Zeitraum ist, als man die Temperatur beobachtet, aber sie scheint schon sehr aktiv zu sein und in einer Art Veränderung drin. Man weiß natürlich überhaupt nicht, was das bedeutet, aber also die Sonne könnte doch auch ein oder ist sicherlich ein Mitgrund. Wie groß der Einfluss ist, ist halt.
Die Sonne ist natürlich extrem wichtig, weil sie ist ja die Energiequelle, um die es geht.
Natürlich.
Genau. Wenn sich dort was verändert, dann muss das ist die einzige Quelle, die wir haben, dann muss sich alles ändern. Das ist einmal ganz klar. Und damit sind wir schon zum ersten Mal auch auf einer Themenebene, die auch wenigstens so ein bisschen noch wissenschaftliche Fundiertheit hat. Also der Einfluss der Sonnenaktivität auf das Klima ist was auch sehr viel untersucht wird und wurde. Aber eben genau in diesen Attribution-Studien, es passt immer der Fingerprint vom CO2 auf die Erwärmung und nicht der Fingerprint von den von der Sonne. Abgesehen davon, wenn man sich's rein, sagen wir mal, simpel physikalisch ausrechnet, was die Sonne in ihren Schwankungen, die sie jetzt hat, dafür Effekte haben kann, ist der absolut minimal.
Ja.
Warum man das nicht von vornherein vollkommen zurückweist, diesen Einfluss, ist der, dass das Klimasystem Rückkopplungen hat. Also das heißt nicht, 1% mehr Energie von der Sonne heißt nicht 1% mehr Energie auf der Erde. Da können Kreisläufe anlaufen, die dann durchaus wesentlich stärkere Effekte
der
haben.
Der Treibhauseffekt ist ja eine Rückkopplung. Ne? Ich meine, je wärmer es wird, desto wärmer wird es. Ne?
Sagen wir mal, es gibt innerhalb des Klimasystems viele Rückkopplungseffekte und manche verstärken auch den Treibhauseffekt, manche dämpfen ihn, muss man auch sagen. Der Treibhauseffekt an und für sich, oder sagen wir mal, der Energiehaushalt der Erde ist alles andere, also ist eine negative Rückkopplung, der sich quasi immer den Ausgleich sucht, muss man auch sagen. Okay. Je wärmer die Erde wird, desto mehr strahlt sie ab, sich zu kühlen sozusagen. Nur wenn du dann eine Decken drüber legst, wie die Treibhausgase eben, dann wird diese Wärme gefangen.
Okay. Ja, Baldur schreibt eben, die Pole des Mars sollen auch abschmelzen, richtig sollen. Mhm. Ich weiß es jetzt auch nicht in Zahlen und so weiter.
Aber ja, leider mit unserem Sonnensystem Analogon kann ich, also mit den Planeten, da kann ich jetzt wirklich nicht dezidiert was dazu sagen.
Ja.
Es ist nur die Sache, erstens sieht man den Prozess nicht, wie die Sonne das mit den Schwankungen, die sie hat, wirklich diese Änderung hervorrufen soll. Trotzdem sagt man nicht, nein, das kann nicht sein. Aber selbst wenn man es rein auf statistische Art sucht, den Effekt, findet man ihn nicht. Also da gibt es wirklich schlechter Kandidat, würde ich sagen.
Ja, okay. Ja, also gut. Anderes Argument, das gegen die angebliche Panikmache angeführt wird, ist die Wärmeperiode, die im Mittelalter herrschte. Da wurde es auch, gut, heute habe ich gelesen, bis zu 3 Grad wärmer, das kommt mir jetzt extrem viel vor. Wie schaut es denn damit aus?
Ja, also das ist mir jetzt, diese Wärmephase um plus 3 Grad, die kenne ich nicht.
Oder, vergessen wir mal die plus 3 Grad, sagen wir einfach nur, es gab doch im Mittelalter eine Erwärmung auch, oder ist...
Also auf globalen Maßstab von dieser von was wirklich Relevanten, da kann ich einfach nichts dazu sagen. Da,
aha.
Also es gab dort auf keinen Fall was wissenschaftlich Belegtes, was irgendwie vergleichbar ist mit dem, was wir heute erleben.
Okay. Ich gehe jetzt wieder da auf diesen Artikel von Christopher Monckton zurück. Mhm. The UN's Second Assessment Report in 1996 showed a 1000-year graph demonstrating that the temperature in the Middle Ages was warmer than today. But the 2001 report contained a new graph showing no medieval warm period. It wrongly concluded that the 20th century was the warmest for 1000 years. The graph looked like an ice hockey stick. The wrongly flat AD 1000 to AD 1900 temperature line was the shaft. The upstick from 1900 to 2000 was the blade. Mm-hmm. Here's how they did it. Also, du sagst es also, global gab es keine Wärmeperiode im Mittelalter. So zwischen.
Nee, nicht in diesem Ausmaß.
Nicht in diesem Ausmaß. Aber es gab das ist dir bekannt jetzt, oder?
Nein, ich kann darüber einfach nichts sagen.
Aha, okay.
Muss ich sagen, es ist so. Es hat, ich kann was sagen über diese Hockeystick-Diskussion.
Okay, ja.
Die jetzt sehr stark geführt worden ist im letzten Jahr oder letzten 2 Jahren.
Also da geht es darum, dass also diese Kurven, die man da aufteilt, am Ende immer nach oben schießen.
Richtig, ja.
Und das wird also auch von diesen Herren da stark kritisiert, der diesen Artikel geschrieben hat, der übrigens verlinkt ist von der News-Sektion. Mhm.
Es ist viel diskutiert worden darüber, ob der jetzige Temperaturanstieg denn wirklich der stärkste in den letzten 1000, oder eigentlich geht man davon aus, dass es 10.000 Jahre sind, aber das ist wieder ein anderes Thema, ob der denn wirklich der stärkste in den letzten Jahren, der 1000 Jahren war oder nicht.
Ja, darum geht es auch in dieser Mittelalter-Diskussion.
Erstens ist diese Diskussion mittlerweile wirklich gut gelöst, da hat es viel Diskussion drüber gegeben und das ist 10-mal bestätigt worden, ist aber eigentlich vollkommen irrelevant, weil was ändert's? Ich meine, wir sind wir sind jetzt auf der Welt. Es gibt eine Änderung und es gibt Auswirkungen dieser Änderung. Egal, wie warm es vor circa 1000 Jahren war oder auch da 800 Jahren war. Ja. Also das ändert jetzt nichts drum, dass wir uns kümmern müssen, was passiert da jetzt. Das ist einmal das Erste und, glaube ich, das Wesentliche, weil die ganze Diskussion ist nur dazu da, um Zweifel hervorzurufen, würde ich sagen. Mhm. Aber egal, wie sie ausgehen würde, es ändert nichts dran an dem, was jetzt passiert. Es ändert weder was dran an dem menschlichen Einfluss noch an den Auswirkungen des Klimawandels. Ja, und das Zweite ist, es wurde darüber gestritten, wie groß die Unsicherheit dieser Temperaturkurve wenn man so in die Vergangenheit weitergeht, wie groß die Unsicherheit ist. Ob es da doch mehr Schwankungen gegeben haben könnte, als man glaubt. Und das ist genau das, was da angesprochen wird.
Ja.
Warm, mal wärmer, mal kälter. Diese Unsicherheiten, dieser Unsicherheitsbereich ist angepasst worden ein paar Mal. Manche haben ihn kleiner angesetzt, manche haben ihn größer angesetzt. Jeglicher Unsicherheitsbereich, der propagiert worden ist, war immer noch unter dem, was wir heute sehen an Erwärmung, muss man dazu sagen.
Okay.
Und selbst wenn, tja, was soll's, was ändert's an dem Zustand, den wir heute haben?
Gute Frage, ja. Na ja, klar. Dennoch, ich finde das recht spannend, weil was dieser Artikel danach aussagt, ist, dass also, so wie ich das jetzt verstanden habe, diese Wärmeperiode, die da jetzt vor 1000 Jahren ungefähr oder 800 Jahren passiert ist, so mehr oder weniger herausredigiert wurde, das unterstellt der Mann da jetzt also, und um einfach quasi Stimmung zu machen, dass wir jetzt wirklich Gefahr laufen, da jetzt in einer extremen Erwärmungsperiode zu sein, etc. etc.
Ja, da deckt ihr gerne mal was dazu sagen, wie Wissenschaft funktioniert. Von wegen herausredigieren. Es geht da um den sogenannten IPCC-Bericht. Das sind Berichte, die alle paar Jahre rauskommen, um den Zustand oder um den Stand des Wissens zum Thema Klima zu beschreiben. Und da wird wirklich die gesamte Wissenschaftscommunity abgegrast und es wird versucht, eine Konsensmeinung zu finden. Also in diese Berichte kommt wirklich das rein, wo alle Leute Ja dazu sagen können, alle Wissenschaftler. Also da kommen keine extreme Meinungen rein.
Was ist, wenn einer der Wissenschaftler Nein sagt dazu? Ich meine, jetzt, wenn irgendein Institut sagt, na, das ist überhaupt nicht so, kommt es dann nicht in diesen Bericht rein oder sagt man dann einfach, na okay, dann stimmt ihr jetzt einfach nicht mit?
Es kommen kontroverse Themen, werden dort nicht als werden, wenn, als noch unsicher einfach dargestellt.
Okay.
Wenn es Kontroversen gibt zu einem Thema, dann wird diese Kontroverse erwähnt. Dann wird geschrieben, da ist Forschungsbedarf.
Gut, das heißt also, es wird nicht irgendwie, aber Abtrünnige werden nicht einfach unter den Teppich gekehrt, sondern es wird sehr wohl dann auch darauf hingewiesen, dass da noch sehr gegenteilige Meinungen existieren.
Ja, aber zu diesen Sachen gibt es jetzt, also zu diesen, gerade diesen Sachen gibt es da keine sehr gegenteiligen Meinungen zur globalen Temperaturkurve, meine ich jetzt. Aber was ich sagen wollte, das sind weltweit Wissenschaftler beteiligt dran, aus unterschiedlichsten politischen Systemen, unterschiedlichster Herkunft, Hautfarbe, Glauben, was auch immer, wo man sich eigentlich nicht vorstellen kann, wie sich diese große Community irgendwie eine Meinung aufdrucken lassen sollte. Woher sollten das kommen, dass diese wirklich zigtausende von Wissenschaftler einhellig versuchen, da irgendwas zu vertuschen? Das ist einmal ein sehr, sagen wir mal so, muss sich sehr viel ausdenken, um das irgendwie belegen oder argumentieren zu können. Andererseits von der anderen Seite her, da ist natürlich die Community viel kleiner. Da kann es sehr kleine Communities geben, die aber sehr massiv Medienarbeit betreiben und sehr die Massenmedien sehr massiv beeinflussen können. Da gibt es dann Pressure Groups, die wirklich professionell daran arbeiten, das zu leugnen, was wir in den Daten sehen. Diese Pressure Groups haben sie mittlerweile übrigens fast alle aufgelöst. Also meiner Meinung nach ist das Thema, diese Diskussion, die wir heute führen, eigentlich am Absterben. Sieht man ganz stark im letzten Jahr.
Okay.
Man sieht es auch an so Leuten, die gute Stimmungsparameter sind, wie der Herr Arnold Schwarzenegger zum Beispiel, der ja immer sehr großes Geschick bewiesen hat. Sagen wir mal so, sich ankündigten öffentlichen Meinung anzuschließen, sagen wir mal so, der mittlerweile auch schon mit Klimapolitik punktet in Kalifornien.
Ja, er ist der einzige, der oder einer der ganz wenigen Republikaner, die sogar gewinnen.
Die gewinnen, ja. Arnie, wir sind dann wieder mal so stolz auf dich. ja, meiner Meinung nach ist diese Diskussion ziemlich historisch, aber noch nicht ganz ausgestanden.
Ja. Ist Wissenschaft denn demokratisch, fragt Baldur, das ist eine interessante Frage. Sie ist es nicht, oder? Oder ist es? Das ist eine interessante Frage eigentlich.
Wissenschaft ist...
Ich meine, wenn einer Recht hat und alle Unrecht, hat trotzdem der Recht hat. Ne? Also es ist eigentlich nicht demokratisch.
Ja, da muss man sich aber jetzt ein bisschen wieder den Wahrheitsbegriff einmal anfangen zu definieren. Also was heißt ein Recht haben und was heißt nicht Recht haben. Also ich würde sagen, Wissenschaft ist eine Methode, eine Methodik, Sachen, Tatsachen, sagen wir mal, zu beschreiben. Wobei Tatsache, das hat was mit Tun zu tun, die sich gewissen Regeln unterwirft, nämlich den Regeln der, ich nenne es einmal Intersubjektivität, nicht Objektivität, ganz bewusst, aber den Regeln, wissenschaftliche Gültigkeit haben nur Sachen, denen alle zustimmen können, die nur bereit sind, drüber nachzudenken. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ein sehr idealisiertes Bild, aber jedes wissenschaftliche Ergebnis muss das Kriterium der Überprüfbarkeit erfüllen. Es muss überprüfbar sein. Das heißt, viele Leute müssen die Möglichkeit haben, daran rumzuprobieren, ob das denn auch wirklich stimmen kann. Und nur wenn das nicht widerlegt wird, wird es als gültig angenommen.
Ist ja klar. Dennoch kann es in Übergangsphasen doch dazu kommen, dass die alten Ideen nur mit ihren Protagonisten aussterben. Das ist ja auch
natürlich ein verwirrendes Bomben. Das ist ein schon beobachtetes...
Ja, also die Wissenschaft, aber wie es Locke ausdrückt, vielleicht ein bisschen extrem, die Wissenschaft ist so dogmatisch wie die katholische Kirche, der Papst ist unfehlbar, wer eine andere Meinung hat, kommt auf den Scheiterhaufen. Also auf den virtuellen Scheiterhaufen vielleicht schon, weil also der gute Boltzmann zum Beispiel, dem hat ja auch keiner geglaubt, dass es Atome gibt, und er hat sich dann irgendwie das Leben genommen, weil und irgendwann dann sind sie doch drauf gekommen, dass ein Modell durchaus Sinn macht.
Ja. Sagen wir mal so, ich würde zu diesem Satz noch was sagen, zu dieser Dogmatik. Man kann sich dieser Methode verschreiben oder auch nicht. Also man kann sagen, es ist was wert, dass wir versuchen, Sachen für allgemein gültiger zu halten, die auch viele Menschen nachvollziehen können, als Sachen, die halt nur einer nachvollziehen kann.
Ja, ja.
Und für mich ist das ein Wert. Das heißt aber jetzt noch nicht, dass das deswegen absolute Wahrheit sein muss. Nee. Man versucht nur in der gemeinsamen Kommunikation ein gemeinsames Bild zu finden, dem alle zustimmen können.
Und das ist nicht immer ganz einfach.
Das ist nicht immer ganz einfach, nein.
Zurück zum Klima. Du beschäftigst dich mit den lokalen Auswirkungen des Klimawandels. Mhm. Wie schaut es denn jetzt aus in Zentraleuropa bzw. Österreich? Sehr viele hören auch aus Deutschland zu, also und der Schweiz. Wie schaut es denn für den Alpenraum zum Beispiel jetzt aus? Du hast gesagt, 1,6 Grad ist bei uns wärmer geworden, während der globale Durchschnitt bei 0,8 liegt. Naja.
Ja, also das ist ein allgemeines Phänomen, dass es über den Kontinenten schneller wärmer wird. Im Alpenraum, was man ganz massivst beobachtet, nicht nur in unseren Alpen, sondern weltweit, ist der Gletscherrückgang. Also da, der ist derart dramatisch, wie es eigentlich keiner vorausgesagt hat. Also da sind auch die Leute, die es gern drastisch ausdrücken, den Klimawandel, oft überrascht davon. Gut, da kann ich jetzt keine Bilder zeigen. Langsam gibt es im Internet aber genug.
Ja, schaut, hättest du mir vorher sagen müssen, dass ich das online stellen kann. Aber vielleicht, wenn du mir nachher noch was schickst, stelle ich es dazu. Aber wir kennen es eh alle, die armen, die Aufnahmen von wirklich Geröllhalden, die einst strahlende Gletscher waren. Okay,
also das kann man auch so deutlich zeigen, weil da gibt es Fotos von vor weniger als 100 Jahren und jetzt, die man sehr gut vergleichen kann. Also das sind sehr, sehr plastische Auswirkungen, was jetzt natürlich noch nicht unbedingt heißt, dass das jetzt schlimm ist. Manche mögen Gletscher, manche nicht. Auswirkungen kann sowas aber sehr stark auf die Wasserversorgung haben, weil Eis ist ein Wasserspeicher. Das schmilzt über den Sommer natürlich immer wieder, immer weiter ab und das ist durchaus für einige Regionen eine wichtige Quelle der Wasserversorgung auch. Mhm. Das ist eine Auswirkung. Es gibt andere Auswirkungen. Wir haben 2003 zum Beispiel eine Hitzewelle gehabt in Europa, wo Österreich aber nur am Rande betroffen war. Das hat sich hauptsächlich so in Frankreich abgespielt.
Ja, da sind ja unzählige Menschen eigentlich gestorben.
Die wirklich herausragt. Also wenn man das vergleicht mit historischen Daten, wie die Sommertemperaturen typischerweise so sind, dann sagt man, also so eine Hitzeperiode dürfte nur einmal alle paar tausend Jahre stattfinden. Statistisch gesehen, so selten war das. Jetzt fragt man sich natürlich, ist diese Statistik dieser historischen Daten überhaupt noch gültig oder ist nicht eh schon der Mittelwert dieser Verteilung längst nach oben verschoben? Wie dem auch sei, man kann es ein bisschen als ein Beispiel für das sehen, was es in Zukunft vielleicht öfter geben wird. Und diese Hitzewelle war eine der größten, sowohl menschlichen als auch finanziellen Klimakatastrophen, die Europa erlebt hat, auch wenn sie nie so drastisch in den Medien gekommen ist. Aber da sind nachweislich 30.000 Menschen gestorben an dieser Hitzewelle. Die Schadenssummen, Rückversicherungsanstalten sind da sehr gute Quellen für sowas. Die schauen sich sowas nämlich ganz genau an, geht in die Milliarden. 21 ist jetzt so eine Zahl, die ich im Kopf habe. Milliarden, also sehr hohe Summen. Nagelt es mir jetzt nicht auf die Zahl fest, aber sehr, sehr hohe Summen. Das sind unsere Eurofighter dann schon wieder klein dagegen. Und diese Art von Sommer ist ganz klar öfter zu erwarten, wenn es im Mittel wärmer wird. Dann werden eben auch solche extrem warmen Sommer viel wahrscheinlicher. Und es ist ein ganzer leicht prognostizierbare Klimaauswirkung. Es gibt andere, ein bisschen subtilere Sachen, die sich mit Niederschlag, Veränderungen in der Niederschlagshäufigkeit damit zu tun haben. Das ist viel schwerer vorauszusagen, weil der Temperaturanstieg ist sehr klar. Ob irgendwo Niederschlag zu- oder abnimmt, das ist ein sehr regionaler Effekt. Das kann von vielen Faktoren abhängen. Aber dass es auch da Verschiebungen geben wird, ist sehr klar. Derzeit schaut es so aus, als wird so nördlich der Alpen vor allem im Winter zunehmen, die Niederschläge südlich der Alpen vor allem im Sommer abnehmen. Also vor allem der Mittelmeerraum ist stark betroffen von Trockenheit. Und bei uns ist es dann auch eher so der östliche Raum. Also Südoststeiermark, der geht's in diesen Prognosen nicht so gut. Das ist eine Region, die sowieso schon mit Wasserknappheit zu kämpfen hat. Mhm. Grundwasserneubildung, das wichtig ist für Wasserversorgung, leidet allein schon durch die Erwärmung. Ja. Wenn da jetzt Niederschlagsrückgänge auch noch dazukommen, und so schaut's aus. Allerdings ist das mit sehr viel größeren Unsicherheiten jetzt versehen, diese Aussage, als das, was ich vorher gesagt habe. Ja, dann kann es da große Probleme geben. Dann muss man wieder große Wasserleitungen woanders her bauen. Dann kommen wieder die großen Wasserspeicher der Alpen ins Spiel. Gut, es gibt Maßnahmen, was man dagegen machen kann, aber Ressourcen sind in Österreich, ja. Es gibt andere Auswirkungen, so wie, kann man lustig finden, zum Beispiel unser saurer steirischer Rotwein, der ja noch nicht so, also Weißwein in Steiermark ist ja schon mittlerweile sehr, ich glaube, berühmt mittlerweile, der sagen die Leute, er ist gut, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Spezialist. Rotwein wird auch besser werden.
Es werden auch Insekten zu uns kommen, die vorher nicht da waren. Das finde ich persönlich nicht so toll.
Also. Ja, also ich habe vor 2 Jahren am Gang der Universität auf so einem Gummibaum eine so große, ich habe das so jetzt so gesagt, das war, die war wirklich groß, also wie viel ist das, schau, ich zeig's dir.
10 Zentimeter
große Gottesanbeterin sitzen sehen, die mich ganz bedrohlich angeschaut hat. Und das war für mich ganz was Neues, die habe ich live noch nie gesehen, also in freier Natur. Und habe dann aber wirklich später mal einen Vortrag gehört über die Ausbreitung der Gottesanbeterin, wo man wirklich sieht, dass die so aus dem Südosten wandern, die so über die letzten Jahrzehnte immer weiter, Graz haben sie schon erreicht. Und sie wandern viel weiter als Graz werden sie nicht kommen, weil da kommen jetzt die Alpen und da wird's kälter, aber vielleicht wandern sie ja da so ein bisschen östlich vorbei nach Wien. Gut, die Gottesanbeterinnen sind nett, die tun uns nichts, aber es gibt auch andere Insekten, die mehr mit Krankheitserregern zu tun haben.
Ja.
Es gibt Gräser, die für Allergiker sehr gefährlich sind. Es verschieben sich Ökosysteme, das ist einmal ganz klar. Und das kann teilweise schlechte Auswirkungen haben. Prinzipiell muss man immer sagen, alles, was sich ändert, ist in erster Linie einmal ein Problem, weil man halt aufs Alte eingestellt ist.
Ja, eben, ja, klar.
Aber es gibt auch natürlich Anpassungsstrategien, muss man schon auch sagen.
Ja.
Also graduelle Änderungen, damit kann man umgehen, wenn man reagiert rechtzeitig drauf. Die andere Sache der Klimaänderung ist die Frage der Extremereignisse. Das sind Sachen, mit denen man noch viel, viel schwerer umgehen kann als die graduellen Änderungen.
Und auch der Ausgleichsmechanismen, zu denen ja auch zum Beispiel Wirbelstürme gehören, ne?
Ja. Ja.
Ich meine, gut. Stürme beziehen ja Energie aus den Ozeanen, aus dem ja. Meer. Wenn das Meer wärmer wird, wird der Sturm stärker, oder?
Ja,
das
ja,
ist auch
ja,
eine Wichtmännchenrechnung, aber.
Ja, jetzt sind wir plötzlich bei den Hurricanes.
Wir sind jetzt nicht mehr lokal, stimmt schon, aber auch bei uns wird die Sturmaktivität größer werden, oder?
Das ist auch was viele Leute derzeit untersuchen, und das gehört schon auch noch ein bisschen zu den Unwägbarkeiten der Klimaforschung. Also es gibt Studien, die durchaus darauf hinweisen, dass vor allem eher im Norden Europas, wo sie diese hauptsächlichen Stormtracks sind, dass da mit erhöhter Sturmtätigkeit zu rechnen ist. Allerdings sind das wirklich sehr, das sind Effekte, die können sich durch kleine Änderungen wieder sofort zunichte machen. Es geht darum, ob sich Wettersysteme ein bisschen weiter nach Norden oder ein bisschen weiter nach Süden im Mittel verschieben. Sind Effekte, die schwierig darzustellen sind. Es gibt aber durchaus Hinweise, dass es da erhöhte Sturmtätigkeit geben wird. Für den Alpenraum allerdings, also gerade für unsere Region hier, gibt es dazu keine eindeutigen Studien, sagen wir mal so.
Okay,
so was das aber überhaupt durchaus nicht ausschließt.
Ja, ja, ist schon klar. Aber der Coming Global Superstorms, oder auch The Day After Tomorrow, wie die Verfilmung heißt, die man...
Ja, das war schon ein bisschen...
Ja, aber das Buch ist recht interessant, und dort wird vor allem darüber gesprochen, dass in der Golfstrom in der Abreise dann irgendwie das haben wir kurz angesprochen, für Nordeuropa eine Abkühlung natürlich bringt und dass das dann irgendwie zu Superstürmen führen kann, aber das siehst du jetzt nicht wirklich.
Ja, das...
Am Horizont, wenn ich das rauskriege.
Es mischen sich ganz viele, viele Themen. Ich würde gerne noch eins sagen, was ich vorher gesagt habe. Es wird wärmer, bedingt Änderungen für die Landwirtschaft zum Beispiel. Okay, man kann jetzt sagen, so über Europa gerechnet schaut es gar nicht unbedingt nach konventionellen Methoden gerechnet, schaut es unbedingt gar nicht so aus, als wäre das hauptsächlich ein Nachteil. Man muss da die nördlichen Teile auch bedenken, wo durchaus die Fruchtbarkeit zunehmen kann, also die Wachstumsperiode wird länger. Es kann durchaus ein Vorteil sein. Es bleibt sie ziemlich gleich. Regional, in einigen Regionen wird es zu katastrophalen Zuständen. Ich meine, man wird sich einfach die soziale Struktur ändern, weil halt die Bauern nicht mehr das tun können, was sie dort gewohnt sind zu tun, oder weil man einfach nichts mehr anbauen kann. Für Gesamteuropa kann man sagen, naja, also die EU so als Ganzes fürchtet sie jetzt gar nicht dafür, davor, landwirtschaftlich, nur landwirtschaftlich gesehen. Da vergisst man aber eins, eben die Extremereignisse, die in so konventionellen Landwirtschaftsmodellen nicht drin sind. Da geht nur die graduell steigende Temperatur und der Niederschlag ein, aber nicht, dass vielleicht die Schwankungen auch stärker werden könnten. Und das hat einen sehr großen Impact auf die landwirtschaftliche Produktivität. Und dann muss man auch noch dazu sagen, dass diese ganze Landwirtschaftsdiskussion in Europa, wenn man nicht weiter redet, als ich bis jetzt geredet habe, einfach nur einen sehr großen Zynismus darstellt, weil die großen landwirtschaftlichen Probleme, die mit eben diesen Landwirtschaftsmodellen festgestellt werden, liegen dann halt in Afrika, dort, wo sich Trockenzonen ausbreiten. Ja. Also da muss man schon auch ein bisschen auf einen größeren Kontext schauen.
Und für Afrika und auch andere Regionen auf dieser Welt, also ich nehme auch an, in den Vereinigten Staaten im Süden, wird es eng.
Da wird es
enger noch als also Afrika. Ich meine, es gibt zwar jetzt Versuche, dass man da irgendwie die Armut ein bisschen bekämpft auf diesem Kontinent, aber diese Versuche werden, wie ich eh schon geschrieben habe, im Sande verlaufen, wenn die klimatischen Bedingungen weiterhin sich so entwickeln, wie sie es tun. Ne?
Das ist die genaue Sache. Das ist so diese Ungerechtigkeit des Klimawandels, dass es wirklich
die Ärmsten
also trifft. Die Ungerechtigkeit, die im System liegt, ist sowieso die. Es trifft immer die Ärmsten, weil die Reichen haben einfach mehr die Möglichkeit, die Technik und die Mittel sich anzupassen. Die haben das Potenzial und die Armen haben es schlicht und einfach nicht. Das ist sowieso schon mal eine Gemeinheit, die im System liegt. Aber beim Klimawandel ist es zusätzlich noch so, dass es wirklich so ausschaut, dass die Regionen, die eh schon arm sind, auch noch besonders stark betroffen sind vom Klimawandel. Das kommt noch dazu. Und von der menschlichen Betroffenheit, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, was das für soziale und politische Folgen hat, kann man sie eigentlich nur ausmalen. Natürlich kann man das nicht voraussagen, aber wenn die Lebensgrundlage von, was weiß ich, 50% von einer Bevölkerung in einem Land einfach nicht mehr da ist, dann wird es zu massiven Migrationsphänomenen kommen und auch zu massiven sozialen Unruhen, das ist ganz klar. Oder das, sagen wir, ganz klar will ich nicht sagen, das ist jetzt keine wissenschaftliche Aussage, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, sagen wir mal so.
Die Wasserknappheit, die ist auch jetzt kurz im Chat angesprochen worden, führt natürlich zu wahrscheinlich Wasser kriegen. Ich meine, irgendwann wird dieser Rohstoff sein, der Rohstoff, Grundlage des Lebens. Und wenn Österreich zum Beispiel steht da sehr gut da, Europa im Ganzen wahrscheinlich, aber ja, wenn man dann zum Beispiel in den Nahen Osten schaut etc., dort schaut
es halt so gut. Also in Spanien haben sie derzeit schon massivste Probleme mit Wasser.
Ja.
Und es gibt eben auch so Regionen wie bei uns, der Südosten, der durchaus zu kämpfen hat mit dem Wasser.
Aber ich glaube, im Vergleich zu anderen globalen Regionen schauen wir doch besser aus. Ne?
Sehr viel besser, ja, ist ganz klar. Gut, und dann gibt es noch wirklich dramatische Impacts, die mit Hangrutschungen und Muren zu tun haben, wo wirklich, das ist ein recht einfacher Effekt, wenn's wärmer wird, tauen Böden auf, die bis jetzt gefroren haben, und Böden, die aufgetaut sind, haben weniger Festigkeit. Die rutschen lieber.
Ja.
Also da kannst du dann auch schon einmal ein paar Dörfer wegrahmen.
Ja. Baldur schreibt, Juli 2006 hatten wir in Ostfriesland Temperaturen 32 bis 38 Grad. Ich habe so etwas in Norddeutschland noch nicht erlebt. Also solche Aussagen höre ich immer wieder, die höre ich andauernd.
Hört man aber in die andere Richtung natürlich auch, in die kalte Richtung.
Das stimmt, ja. Also die Extreme, die Schwankungen scheinen da auch irgendwie.
Nein, da will ich jetzt schon was dazu sagen. Sowas kann man einfach überhaupt nicht als irgendein Argument nehmen.
Naja,
Klima definiert sich immer nur wirklich über lange Zeitreihen, über eine Statistik, wo sehr viele Messwerte eingehen. Es kann, also aus einem Einzelnen, ich sage mal, das war eine Messung jetzt, was wir da geschrieben.
Ist klar, es war eine Einzelmessung, ja.
Daraus kann man einfach keine Aussage über das Klima machen, weil man nicht weiß, ob das in dieser Verteilung der Temperaturen, die hat eine gewisse Breite, ob das jetzt ganz oben war oder ganz unten, das weiß man nie, wenn man nur eine Messung macht.
Ist
schon klar.
Nein, ich wollte sogar Aussage über das Klima zu machen, aber ich wollte eigentlich nur darauf hinweisen, dass ich mir sowas selbst oft denke, also das war nicht so, wie ich klein war, und dass ich das einfach auch sehr oft höre, dass einfach subjektiv das Empfinden der Leute so ist, dass tatsächlich eine spürbare Veränderung passiert.
Ja.
Es kann natürlich sein, dass man sich das den Rest irgendwie dazureimt, weil man so viel vom Klimawandel hört und dann sieht man den Klimawandel halt plötzlich. Und es ist natürlich keine wissenschaftliche Aussage, das ist klar, aber...
Aber wir spüren es schon. Ich meine, im letzten Sommer hat es einen Monat nur geregnet. Trotzdem wird es ein warmer Sommer gewesen, weil es sonst sehr warm war. Im vorletzten Sommer, wann war denn das? 2005 oder eher 2003er. Ich meine, wenn es einmal einfach in einem Sommer 30 Tage über 30 Grad hat. 30 Grad ist ein bisschen so eine Grenze, wo viele Leute wirklich schon ein bisschen zum Leiden anfangen, sagen wir mal so. Das spürt man. Naja. An einem sogenannten normalen Sommer hat es typischerweise 6 Tage über 30 Grad. Das sind wirklich einzelne Ausnahmen. Jetzt hat man plötzlich Phasen, die über ganze Wochen hat es über 30 Grad. Das ist schon was man auch höchstpersönlich zu spüren bekommt.
Ja.
Und andere Menschen als wir Städter, die Bauern, die spüren sowas so, wie die sind da sehr, sehr viel sensitiver drauf, weil die merken, was ihnen vertrocknet.
Ja. Rocker schreibt, was ist zu tun, damit wir unseren Kindern keinen Wüstenplaneten hinterlassen? Das ist eine gute Frage. Ich möchte noch kurz jetzt da, Zeit ist vergangen wie im Flug, wir kommen gegen das Ende. Du hast IPCC erwähnt und ich weiß nicht, ob du schon mal vom Welsbach-Patent gehört hast.
Nein.
Okay. 1989 irgendwie ist es patentiert worden, das ist ein Verfahren, wo Aluminium- und Bariumpartikel ausgebracht werden in die Atmosphäre und diese dann die Abgabe, nämlich genau das, was angeblich der Treibhaus oder was der Treibhauseffekt offenbar verhindert, nämlich die Abgabe der Wärme, Erderwärmung mittels CO2 in den Weltraum hinaus, dass es das quasi durchlässiger wieder macht. Ja. Habe ich schon öfter behandelt in dieser Sendung. Chris Haller hat zum Beispiel auch ein Buch darüber geschrieben. Gibt es natürlich die wüstesten Verschwörungstheorien zu diesem Thema, aber ich habe mir das auch gedacht, wie ich den Film von Al Gore gesehen habe, An Inconvenient Truth. Wenn das genau das Problem ist und dieses Patent genau das löst und der IPCC, ich habe das jetzt nicht selbst gelesen, in seinem Bericht aus dem Jahr 2004, glaube ich, selbst dazu anregt, das zu versuchen, unter anderem auch Leute wie Edward Teller, glaube ich, heißt der Mann, der mit der Wasserstoffbombe so viel zu tun gehabt hatte, dann ist das schon spannend. Natürlich nimmt man in Kauf, dass es für sehr viele Menschen mit dem Tod endet, weil da natürlich Nebenwirkungen dabei auftreten. Jetzt, du hast wahrscheinlich von diesem ganzen Themenkomplex noch nicht wirklich was gehört, oder?
Na doch, also dieses sogenannte Geoengineering, also das aktive, bewusste Verändern des Klimasystems. Das ist heiß diskutiert, ja.
Es heißt diskutiert. Mhm. In Deutschland gab es zum Beispiel ich glaube dieses Jahr war das sogar, es gab mehrere Vorfälle. Einen Vorfall, wo eine Geisterwolke über der Elbe lag, mehrere hundert Kilometer, und man hat dann Regen vorausgesagt, es fiel kein Tropfen. Und die Meteorologen in Deutschland haben dann Anzeige gegen Unbekannt erstattet und haben auch dem Spiegel gegenüber, ich habe den Artikel gelesen, von militärischen Experimenten gesprochen. Also wirklich sehr erstaunliche Dinge, die da passieren. Und wenn du sagst, es wird heiß diskutiert, dann gibt es eben sehr viele, und ich selbst habe diese Beobachtungen hundertfach gemacht, die einfach sehen, wie Kondensstreifen sich plötzlich anders verhalten als früher. Ist ja klar. Aber dennoch, die Beobachtung habe ich und sehr viele andere gemacht, und es gibt natürlich daher...
Ja, ein bisschen was... Also diese Chemtrails-Geschichte ist, sagen wir mal so, nichts, was mir jetzt in irgendeiner seriösen Weise bis jetzt unterkommen ist. Und die Zusammenhänge, den du jetzt siehst, auf den bin ich ja noch gar nicht gekommen, weil das, was eigentlich diskutiert wird...
Welchen Zusammenhang meinst du?
Naja, wenn ich das richtig verstanden habe, dass da quasi mit Chemie in der Atmosphäre gespielt wird, um ein bisschen auszuprobieren, ob man nicht was gegen den Klimawandel tun könnte.
Ja, ich glaube, das ist der einzige Grund, warum das...
Also dieses Welsbach-Patent selber, das kenne ich leider nicht, kann okay, ich nichts dazu
jetzt
sagen.
Auf meiner Seite dann
was
dann.
Aber wirklich durchaus diskutiert wird, ernsthaft nämlich, ist das Ausbringen von Schwefel im Endeffekt in die Stratosphäre, also in den oberen Teil der Atmosphäre. was dann zu einer höheren Rückstrahlung der Atmosphäre der Sonne führen würde. Also der Sonne kommt erst gar nicht in die untere Atmosphäre rein. Das ist ein Effekt, der ziemlich sicher funktionieren würde. Die sekundären Auswirkungen sind sicher nicht vollständig untersucht. Das ist halt so ein richtig technischer Ansatz.
Ja, es ist eine Reparaturindustrie.
Durchführbar zu einem, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich noch viel zu tun, aber vielleicht, es ist ein bisschen eine Einstellungssache. Ich meine, natürlich werden solche Sachen jetzt massivst gesucht, weil eben die Seite, die so lange geleugnet und die Wissenschaft attackiert hat, diese Think Tanks, die lösen sich auf, weil sie halt leider nicht mehr bestehen können, weil es lächerlich wird, was sie tun. Und da wird halt jetzt nach anderen Methoden versucht, ohne eine Reduktion von einem Erdölverbrauch davon zu kommen.
Genau, um das geht es nämlich.
Deswegen wird dieses Thema jetzt immer stärker behandelt. Das heißt noch lange nicht, dass es schlecht und böse ist, aber es ist eben diese uralte Einstellung, naja, wir machen da halt was hin, reparieren wir wieder ein bisschen, und es ist sehr weit entfernt von Gedanken wie Nachhaltigkeit und vielleicht doch ein bisschen eine Sensibilität zeigen für das System, in dem man lebt. Und sehr katastrophenanfällig natürlich, weil man kann natürlich an, wie soll ich sagen, bei einem Kelomat, dann kann man immer mehr auftragen, die Platte, und dann kann man oben versuchen, das Ventil immer mehr zu verstärken irgendwie. Das ist ein schlechtes Beispiel. Ich wollte nur sagen, irgendwann fliegt es in die Luft, weil ein kleiner Fehler passiert.
Naja.
Es ist riskant, sowas.
Ja, es ist meiner Meinung nach ein kompletter Blödsinn, aber ich finde es interessant, dass du selbst jetzt sagst, dass also derartige Lösungsvorschläge, vielleicht nicht jetzt gerade das Welsbach-Patent, aber andere, von dem Schwefel habe ich jetzt, glaube ich, noch nie was gehört, heiß diskutiert werden. Mhm. Und übrigens, wenn du sagst, mit dieser Reflektivität, die da erhöht werden sollen, auch das macht das Welsbach-Patent, das ist quasi so ein Zweifacheffekt, das Aluminium sorgt für die Reflektivität und zusammen ergeben sich dann diese, in der Verbindung diese Welsbach-Partikel mit dem Barium und das sorgt dann für das Abstrahlen.
Ja, also quasi nichts drüber. Ja. Ja, also das mit dem Reflektieren kann ich mir ganz gut vorstellen, dass mit dem Abstrahlen...
Das ist der Teil, den ich nie so richtig verstanden habe.
Ich weiß nicht, ob das so...
Ob der funktioniert.
Klingt mir ein bisschen verdächtig, aber gut.
Ob der funktioniert, ist die Frage. Aber
wie gesagt, es geht viel einfacher. Es gibt,
Schwefel-Aerosolen,
nämlich SO2-Aerosolen.
Ja.
Andere solche Methode ist natürlich der Versuch, das CO2 wieder in den Boden zu pumpen. Das gibt es auch.
Mhm.
Auch so eine großtechnische Lösung.
Was haltest du von diesen Ansätzen?
Ja, ich halte sie erstens für gefährlich, weil man meistens noch größere Katastrophen verursacht. Zweitens, alles, was ich bis jetzt gesehen habe, auch wenn ich das vollkommen unideologisch sehe, können sie nur einen kleinen Teil zur Minderung der Klimaerwärmung beitragen, einen sehr kleinen Teil, weil technisch nicht besser umsetzbar. Und drittens halte ich es einfach für eine Weltanschauung und eine Einstellung, die zum Kotzen ist, weil es eben dieses Technik wird alles lösen. Das ist eine Einstellung, die haben wir uns vielleicht im letzten Jahrhundert, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts noch irgendwie leisten können. Dann hat es Atombomben gegeben und man hat gesehen, irgendwie muss man ein bisschen an was anderes denken, als nur an das, was Technik auch kann, und ein bisschen auf das schauen, was macht die, was ist das für ein System, in dem wir leben.
Aber du hast selber gesagt, von der Chemtrails-Kontroverse selbst hast du schon gehört.
Ist mir untergekommen, aber.
Recht interessant finde ich, ich habe am 20.09., also wie gesagt, solche Mails habe ich und Berichte habe ich dutzend, hundertfach bekommen. Ich habe am 20.09.2006 auch einen Schachbrett-Himmel beobachtet und aufgenommen. Ein weißes, schnelles Flugzeug flog hin und her und machte lange Streifen, die ineinander verschmolzen und einen grauen Himmel erzeugten. Das habe ich selbst schon beobachtet.
Vielleicht war das ein Hagelflieger.
Möglich, ja.
Weil die machen das wirklich. Die bringen Chemikalien aus, um das Wetter zu verändern. Natürlich, um halt Hagel zu verhindern. Das gibt es gerade in der Steiermark.
Ja, es ist...
derzeit, obwohl, das kann nicht gewesen sein. Bei blauem Himmel kann das eigentlich nicht gewesen
sein. Ich habe es bei blauem Himmel schon oft beobachtet. Ich habe so ziemlich, also nicht unbedingt ein einzelnes Flugzeug, sondern einfach mehrere. Und diese Streifen werden immer breiter. Und irgendwann ist dann aus dem schönen blauen Himmel ein grauer geworden.
Ja.
Und ja, interessant auch.
Zunehmender Flugverkehr, kann ich dazu nur sagen. Aber gut.
Ja, natürlich. Aber wenn man dann die Kondensstreifen sieht, der eine löst sich gleich auf, der andere bleibt Stunden stehen.
Na gut, das ist was, was man meteorologisch ganz klar erklären kann. Da
die Temperaturdifferenzen, ja, klar.
Die Feuchte und Temperatur spielt
da. Aber da 25 Minuten, 30 Minuten habe ich gehört, ist da so, was es am längsten stehen bleibt.
Na, das ist ja ganz unrichtig. Es gibt regelrechte Wolkengattungen, die zu mehr als 50% von Flugzeugen verursacht werden, die bleiben.
Aha. Okay.
Da werden diese Kondensationskerne ausgebracht, wo sich Tröpfchen bilden, und damit fangen sich Wolken an zu bilden. Das ist dann eine Atmosphärenschicht, wo das Potenzial zur Wolkenbildung schon da war, nur der Ankick hat gefällt. Gibt's okay. auch. Gut, aber ich weiß nichts
über Chemtrails. Ja, das haben wir jetzt ganz auf anderes, aber durchaus interessant, und habe ich auch schon gehört, aber es ist immer die Frage, zu welchem Ausmaß und wie groß ist dann der eine und der andere Effekt. So. Trotzdem, wir sind am Ende, und ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, war sehr spannend und war vor allem, glaube ich, sehr gut, dass man da einfach einmal quasi aus der Insider-Sicht sieht, was jetzt wirklich Fact ist oder was wirklich diskutiert wird und über was nicht mehr diskutiert wird. Ich denke mir, ob das CO2 jetzt wirklich endgültig schuld ist oder nicht, werden wir auch in der heutigen Sendung nicht ganz klären können, aber es ist zumindest klar, dass es einen Einfluss hat, und wenn wir aufhören, so viel zu produzieren, ist das Schlimmste, was uns passieren kann, dass die Luft nicht mehr so schier ist und in den Städten man frei durchatmen kann, dass es halt trotzdem ein bisschen wärmer wird. Aber ich denke mir, das Risiko kann man eingehen. Ich nehme an, dir geht's gleich.
Ja, also ich hätte es jetzt noch ein bisschen stärker ausgedrückt, ja. Das Ganze.
Kann bitte. Das ist dann gleich das
Schlusswort. Aber ich habe das oft genug gesagt, ich will mein Schlusswort für was anderes nutzen. Es ist ein bisschen schade, dass die Zeit aus ist, weil wir sind ja tatsächlich da stehen geblieben, wo man feststellt oder versucht festzustellen, was ist Sache. Aber wir haben die Frage, die im Chat gestellt worden ist, ja, was können wir denn tun, um unseren Kindern keine Wüste zu hinterlassen? Auf die ist immer noch nicht eingegangen. Gut. So ist nur zu sagen, man kann viel tun. Es gibt auch viele Techniken mittlerweile, die auch viel diskutiert werden, von denen alle wissen, alternative Energien und so weiter. Es ist nicht hoffnungslos. Und das Wichtige ist, es jetzt zu tun. Wir haben noch circa ein Zeitfenster von 10 bis 15 Jahren, um wirklich für Umstellung zu sorgen, bevor eigentlich kaum mehr was geht.
Okay, das schreit nach einer weiteren Sendung, und ich hoffe, wir können das wieder mal wiederholen und dann vielleicht eher auf die Dinge eingehen, die man tun kann.
Okay, tschüss.
Ja, danke. Ja, wir müssen uns jetzt sehr beeilen, wir sind fast am Ende. Crop FM gibt es wieder in 2 Wochen. Bei mir zu Gast sein wird Oliver Gerschitz, und es geht um das sagenumwobene Philadelphia-Experiment. Ja, bin schon sehr gespannt auf diese Sendung. Nicht ganz so, sag mal, ernst wie die heute, aber auch durchaus ernsthaft verfolgt, und findet statt am 24. November 2006, aber ist gar nicht so gesagt, ob es nicht auch so ernst ist, zumindest wenn man dem Buch von Herrn Gerschitz, wenn man das liest, es hört sich schon sehr ernst an. Wir werden ihn selbst dazu befragen, nämlich am 24. November 2006. Danke allen für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Auf Wiederhören.